So, meine Damen und Herren, schön, dass ich hier sein darf. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Grunewald, bei Frau Grunewald, bei Bettina Steinbrücke für diese wunderschöne Einladung und freue mich, Monika, dich hier zu begrüßen und bin sehr geehrt, dass ich hier eingeladen wurde zur Jurierung und erst in einem zweiten Schritt gemerkt habe, normalerweise oftmals nominiert man und dann kommt eine Jury, aber hier ist die Nomination ja auch zugleich die Jury und somit ist es eine besondere Ehre hier zu stehen und auch eine besondere Herausforderung. Ja, es wurde ja schon gesagt, Sie hören es mir auch an, ich komme ursprünglich aus der Schweiz und es ist schwierig, das in diesem illustren Kreis zu sagen, aber ich gestehe und ich stehe für Ehrlichkeit. Ich kannte Hans Klatschek nicht. Asche auf mein Haupt. Diese Einladung hat mir natürlich Gelegenheit gegeben, mich weiterzubilden. Und ich habe gemerkt, Hans Klatschek ist ein sehr interessanter Künstler, ein scharfer Denker, ein pointierter Kunstkritiker. Und eigentlich ist er, glaube ich, nicht zu verstehen ohne die Folie, das haben Sie auch angedeutet, der bundesrepublikanischen Geschichte. Als ich dann mich eben den Forschungen hingegeben hatte, ist mir ganz schnell Monika Beer in den Sinn gekommen. Ich finde ehrlich gesagt Werktitel wie Gebiss mit Glühbirne, Flasche mit Gebiss oder Lampe und Kalbsleber zum Grunde erstmal so ungewöhnliche Titel, die auch in diesen Gemälden zu ungewöhnlichen Zusammenführungen kommen, finde ich, geht ganz gut mit den sogenannten Musenbildern, Kettenbildern. Das ist auf jeden Fall eine gute Antwort und eine schlagfertige Antwort darauf. Ich bin der Ansicht, dass Monika Beer auch aus einer Lust gegen ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln, aus dieser Lust heraus arbeitet. Und Sie haben es informell angesprochen. Wir wissen, Klatschek hat ja auch in anderen Stilrichtungen gearbeitet. Und all das, gucken Sie sich nur schon die zwei einzelnen Gemälde an, finden wir auch bei Monika Beer natürlich nicht gleich, aber ist auch eine andere Zeit, aber wir finden es wieder. Zum Ausgangspunkt, ich möchte zitieren, wie Monika Beer ihren eigenen Ansatz selbst oder ihre Anfänge beschreibt. Als ich in den 1980er Jahren anfing, Kunst zu studieren, stellte sich für mich die Frage, wie kann Malerei überhaupt Kunst sein, beziehungsweise wie kann sie sich außerhalb malereispezifischer Nischen artikulieren? Das hat sich gehalten. Ich sehe mich nicht per Definition als Malerin, sondern als Künstlerin, die innerhalb der Malerei arbeitet. Text spielt bei Klatschek eine große Rolle, indem dass er eben auch als Kritiker tätig war. So direkt kann ich das mit Monika Beer nicht verbinden, aber vielleicht kommt das irgendwann. Ich will es ihr auf jeden Fall zutrauen. Aber wenn man sich ihren Gemälden nähert, wird man immer auf den ersten Blick etwas erkennen. Vieles nicht, aber etwas meistens schon. Zum Beispiel sehen Sie auf einem Ihrer Gemälde eine Flasche, die dann virtuos gemalt ist, welch ein Können. Glas, Transparenz, Räumlichkeit, der ganze räumliche Illusionismus, der sich da in dieser Flasche dann sich uns darbietet. Und kaum haben wir also auf den ersten Blick diese Flasche gesehen, sind wir eben bei nichts anderem zunächst mal als der Flasche. Eine Flasche, ein Wort. Ein Wort, das sich in einer Sprache vielleicht verwickelt. Und dann auch so einen ganzen Nebel von Assoziationen durchkatapultieren kann. Soll ich zur Flasche greifen? Oder bin ich eine Flasche? Tatsächlich heißt ja diese Bildreihe, von der ich spreche, mit den Flaschen Alkohol. Und diese Flaschen beinhalten Alkoholiker. Also die Flasche wird wortwörtlich sozusagen zum Bildelement, das sich auch zu einem Wort hinwendet. Nicht zu vergessen kommt dann auch die ganze Erinnerung an die großen Maler, die ja früher zumindest doch immer viel getrunken haben. Also Monika Mehr schafft es immer sozusagen, die Malerei als eine Art von, also bei der Malerei verstanden, wenn sie im übertragenen Sinn verstanden als Flasche, die Gespenster der Malerei sozusagen. Sie öffnen die Flasche und da kommt so ein Geist raus, das Genie. Alle Geister der Malerei können da herauskommen. Ich hoffe, Sie merken, dass es auch immer mir besonders, aber ich glaube, den meisten, die Monika Mehrs Arbeit lieben, einfach großartigen Spaß macht, diesen Zauber, diese geöffnete Flasche der Malerei wahrzunehmen. Erwähnen in Relation zu Placzek möchte ich doch etwas, was ich auch noch sehr nennenswert finde, nämlich den, ich glaube, es war der letzte Katalog, den du publiziert hast, im Rahmen des Hannah-Höch-Preises, den du erhalten hast, wo du in den Berlinischen Kunstverein eine Ausstellung gemacht hast. Und anstatt, dass der Katalog wie gewohnt deine Ausstellung präsentiert hätte, hast du dich entschieden, lieber eine deutsche Erstausgabe des Essays Modernity and the Spaces of Femininity von Griselda Pollock zu publizieren. Ein Aufsatz, der von Pollock 88 geschrieben wurde und noch immer nicht auf Deutsch übersetzt ist, was ich vorher gar nicht glauben konnte. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Interesse für Text und Diskurs. Ich glaube, das wird einem auch ganz schnell klar, wenn man die Werke sieht. Und das heißt auch, dass der Feminismus oder dass das auch eine Rolle spielt. Ich musste schmunzeln heute, als ich angekommen bin in Hamburg. Auf der Hamburger Kunsthalle gibt es ein großes Plakat, das Plakat verweist auf die große Raphael-Ausstellung mit dem Slogan Wirkung eines Genies. Und dann fand ich so, es ist schön, dass ich heute über Monikas Arbeit sprechen darf, weil die Wirkung des Genies darüber, ich glaube, dass darüber weißt du viel und das befeuert dich, das ärgert dich und befeuert dich aber an dieser Wirkung weiterzuarbeiten.
Meinst du mit Genie, die aus der Flasche rauskam?
Zum Beispiel, ja, könnte man. Wir sind beim Wortspiel, genau, das kann man auch so trennen. Gut, aber ich stelle jetzt mal Monika Mehr anständig vor. Sie ist 1963 in Freiburg geboren. Sie hat in den 80er Jahren bis 92 an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Heute lebt sie in Berlin. Seit 2010 ist sie Professorin des MFA-Programms am Bard College, USA. 2018, 2019 war sie Regents Lecturer an der UCLA in Los Angeles, wo sie bis 2020 im Painting Department unterrichtete. Danach hat sie ihre frühere Stelle wieder angenommen als Professorin an der Schwedenschule in Frankfurt. 2020 hat sie den Hannah-Höch-Preis und den Dieter-Krieg-Preis verliehen bekommen. Umfangreiche Einzelausstellungen gab es in Bald, jetzt in der Kunsthalle Bern, im Kunstmuseum Bonn 2019. Ich hatte die Ehre, mit Monika zu arbeiten in der Kästner-Gesellschaft 2016, gemeinsam mit dem Museum Abteilberg in Mönchengladbach. Auch am Williams College in Chicago oder Art Institute Chicago gab es 2013 Ausstellungen von ihr zu sehen. Für mich gehört Monika Mehr zu den wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation, einfach weil sie mir den Zugang zur Malerei oder weil ich durch ihre Arbeit mich ständig üben kann in unterschiedlichen Zugängen zur Malerei. Und das Ganze jeweils spielt sich in einem einzigen Bild ab. Dazu muss man wissen, dass Monika Mehr ihre Werke eigentlich immer in Reihen entwickelt. Sie spricht darüber, dass sie sich eher als Regisseurin als Malerin versteht. Und in jeder dieser Reihen gibt es wieder unterschiedliche Elemente, die sie eben durchexerziert wie in einer Versuchsanordnung in unterschiedlichen Konstellationen dann in Bilder komponiert. Meist lockt sie uns mit einzelnen Versatzstücken in hyperrealistischer Manier an, um uns den Zugang sozusagen zu erleichtern oder uns damit eben anzulocken. Das heißt, wir sehen immer am liebsten oder am schnellsten das, was wir erkennen, um danach sogleich in anderen Bildpartien ganz widersprüchliche Erfahrungen gleichzeitig zu ermöglichen. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von Gemälden mit Schlüssellöchern. Es sind monochrome Bilder und man sieht aufgemalt eben an unterschiedlichen Stellen Schlüssellöcher. Die Schlüssellöcher sind sehr viel realistischer, das Monochrome verschwimmt oder spaltet sich sozusagen auf. Und die Bilder scheinen uns zu fragen oder fragen, führen uns an der Nase herum. Ich will ja was entdecken, in jedem Bild will ich was entdecken. Da ist jetzt vor meiner Nase das Schlüsselloch, da kann ich jetzt gucken. Natürlich bleibt das Schlüsselloch schwarz. Warum will ich eigentlich was entdecken in einem Bild? Was brauche ich in einem Bild, um etwas zu entdecken? Und ja, am Ende dekouvrieren sie uns Betrachterinnen und Betrachter vollends, weil es ist klar, wir sind ja alle am liebsten Voyeure. Oder noch ein anderes Exempel, ihre Ketten, sogenannten Mauer- oder Kettenbilder. Sie müssen sich vorstellen, sie haben Gemälde, die alle so in einem Rot-Orange-Ton gehalten, unterschiedlichen Rot- und Orange-Tönen gehalten sind. Sie sehen darauf vieles, unter anderem Backsteine oder Mauern. Sie sehen aber daneben auch rote, einfach gemalte Flächen. Sie werden zuerst mal den Backstein fokussieren, also manchmal kommt noch eine Kette hyperrealistisch darüber gemalt, dann gucken sie erst dorthin. Aber eben, sie gucken daneben und da verschwimmt wieder alles. Da ist die monochrome Fläche, einmal zeigt sie eigentlich das Faktische, nämlich zeigt sich die Malerei als Farbe, als Faktisches, der Pinselstrich und einfach gemalt. Das andere Mal ist es nicht das Faktische, sondern eher das Erhabene, was im Monochromen ja auch steckt. Das heißt, wir finden immer eine Gleichzeitigkeit in diesen Bildern. Wenn Sie auch da drüben hingucken, sehen Sie auch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Malweisen, unterschiedlicher Qualitäten von Farbauftrag, unterschiedlichen Sichtbarkeiten, die sich im selben Bild sozusagen widersprechen. Die Logik der einen Malweise widerspricht sich ein bisschen daneben sogleich wieder. Am schönsten ist, wenn sich zu diesen Gemälden, also in diesen Mauerkettenbildern plötzlich noch Spielkarten aufkreuzen. Spielkarten, die da auch eingesetzt sind, die sofort, können Sie sich vorstellen, eine Räumlichkeit in dieses Gemälde bringen. Und die da so zu schweben scheinen in diesem komischen bildnerischen Raum. Und dann denke ich sofort, Monika lädt mich jetzt ein, um ein paar Karten zu spielen. Ich soll spielen. Oder tricksen wir hier? Wo ist Spielen, wo ist Tricksen? Also wo fängt das ein, wo hört das auf? Und dann noch zu allem Überfluss werden diese Karten in so einem... Also ich sehe sofort, dass das Spielkarten sind, aber sie sind in Hautfarben gemalt. Also plötzlich ist diese Spielkarte auch noch ein Stück Haut von mir oder ein Körper. Oder die berühmte, wie viele Maler in den letzten Jahrhunderten haben sich darin geübt, möglichst lebendig die Leinwand, das Gesicht einer Figur erscheinen zu lassen. All das sind diese Geister, die aus der Flasche, aus die Genie mit sich bringt. Und das alles immer in einem einzigen Bild. Was mir ganz wichtig ist, dass es hier nicht um eine reine Medienreflexivität geht. Das alleine würde mich persönlich langweilen und das geht weit darüber hinaus. Vielleicht haben Sie es, ich hoffe, Sie haben es schon etwas erahnt oder ich konnte es schon anklingen lassen. In allen Serien klingt immer auch das Thema Körper, Körperlichkeit, Anziehung, Sehnsucht, das Triebhafte, die Leidenschaft, die ja in dieser Malerei doch immer auch verkörpert wird mit. Paula Modersohn Becker hat 1906 an Rainer Maria Rilke geschrieben, Zitat, und nun weiß ich gar nicht, wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin ich. Ich hoffe, es immer mehr zu werden. Wie Sie alle wissen, war Paula Modersohn Becker eine Malerin, die wie keine andere sich im Selbstporträt verewigt hat. Und mit ihrem Selbstaktdarstellung sogar eine neue künstlerische Gattung entwickelt hat. Man kann sich auch wahrscheinlich nie wirklich in diese Position zurückversetzen, was es bedeutet hat, in der Zeit als Künstlerin, als Frau Künstlerin zu sein und noch dazu Malerin. Selbstporträts hat sie damals gemacht, weil nicht nur, weil es das Selbstporträt, das sozusagen am einfachsten zu organisieren ist, man hat sich ja immer, sondern weil sie so schonungslos nah an ihre Haut, an ihren Körper ging, dass das manche andere, die porträtiert worden sind, eigentlich schwer ertragen haben. Also Paula Modersohn Becker war eine Künstlerin, die schon an ihren Körper ran ist. Und vor allem hat sie sich ihren eigenen Ort, in dem dass sie sich gefragt hat, wer ich bin, wo stehe ich als Künstlerin, erkämpfen müssen. Das ist rund 100 Jahre später natürlich zum Glück anders, aber wir können ja die Geschichte nicht rückgängig machen und es ist so, dass die Malerei eine lange Geschichte hat und die männlich dominiert ist. Das heißt, jede Künstlerin, jede Malerin muss sich in dieser männlichen Geschichte selbst neu positionieren. Sie spricht ja darüber, dass ihre Werke, dass sie sich als Regisseurin lieber versteht als Malerin und dass es eigentlich um so etwas geht wie die Aufführung einer Malerei. Ich glaube, das ist der Schlüssel dafür. Das ist der Schlüssel, wo sozusagen sie in ihrer Kunst das neue Territorium sozusagen für sich fasst. Weil ich habe mir versucht, das vorzustellen, wie, was bedeutet das tatsächlich, wenn man malt, aber sagt, ich bin nicht Malerin, sondern ich führe die Malerei auf. Und dabei ist mir etwas in den Sinn gekommen, was ich Ihnen und also Ihnen unterstelle, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Nämlich diese Erfahrung, wenn wir an einem Ort sind und wir plötzlich uns selbst bei unserer Tätigkeit beobachten. Also wenn wir für einen Moment uns selbst aus der Weite sehen. Eine Situation, ein Umfeld, das dieses Moment in uns sozusagen weckt. Das sind Situationen und Momente, in denen wir wahrscheinlich mit so einem leichten Unwohlsein begleitet sind. Das ist nicht die Situation, wenn wir zu Hause rumsitzen mit unseren besten Freunden. Sondern das ist in einer Situation, wo man merkt, wie verhalte ich mich hier? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Monika Beer aus einem Unwohlsein arbeitet, weil das, glaube ich, wäre jetzt zu weit geführt, aber aus einem, dieses Unwohlsein führt zu einer Distanz und dazu eben muss man die Malerei aufführen und nicht selbst malen, sondern sie aufführen. Dann kommt eine Doppelbödigkeit und eine Distanz zu dieser Malerei auch und zu dieser malerischen Geste dadurch erst zum Vorschein. Mark Godfrey, ein Kurator, hat vor wenigen Jahren einen wirklich sehr tollen Artikel geschrieben über eine ganze Reihe von Künstlerinnen, Malerinnen, die gleicher Generation wie Monika Beer sind und spricht von den Künstlerinnen und deren Wirksamkeit von dem Begriff des Fakery, also etwas so tun als ob. Das passiert ja im Endeffekt, wenn man eben eine malerische Geste aufführt und nicht malt. Sie tut so, als ob. Und aus dieser Distanz heraus ist es dann so, dass wir hier jetzt keine gestische oder expressive Malerei mehr haben, sondern eine, die uns vorführt, was expressive Malerei oder gestische, wenn ich jetzt nach hinten gucke, historisch getan hat und wie sie heute sich dazu anders verhält. Denn die Gesten, die malerischen Gesten und Bildräume von Monika Beer sind alles andere als leer. Sie sind auch nicht ironisch, sondern sie nehmen immer wieder ein anderes Rollenspiel ein und besetzen damit ein eigenes Terrain. Gut, ich komme zum Schluss meiner Laudatio. Der Vorhang fällt. Die Aufführung eines Gemäldes ist zu Ende. Ich danke oder ich beglückwünsche die Regisseurin, Malerin Monika Beer zu ihrem Werk und vor allem hoffe ich, dass ich Ihnen einen Eindruck vermitteln konnte von so einer Fahrt durch diese Bildräume, sodass Sie so große Lust wie ich haben, bei den nächsten Aufführungen von Monika Beer wieder mit dabei zu sein. Ich beglückwünsche dich von großem Herzen und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.